Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Interessante Sachbücher rund um Religionsthemen haben wir hier bei Tag für Tag häufig im Programm. Doch Romane, Belletristik, Dichtkunst, das überlassen wir üblicherweise anderen Redaktionen. Heute machen wir eine Ausnahme. Meinem Kollegen Andreas Mein sind nämlich in den vergangenen Monaten einige Neuerscheinungen aufgefallen, die Religion zum Thema machen. Romane wie Liebe in Lourdes oder Von oben oder Kein Teil der Welt. Wir wollen jetzt darüber sprechen, was sich hinter diesen Titeln verbirgt und welche Rolle die Religion in diesen Romanen spielt. Herr Mein, Sie haben 4 Bücher mitgebracht. Warum gerade diese?
4 von, ich weiß nicht, wie viel tausend Romanen, die im Jahr erscheinen. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber diese Bücher, diese 4 Romane erscheinen mir symptomatisch für meine These, dass es einen neuen, ganz frischen Blick gibt auf die weite Welt der Religion. Wir wollen hier nicht den Buchkritikern Konkurrenz machen, die können Rezensionen besser. Worum es mir geht, es fällt einfach auf, wie sehr Dichterinnen und Denker sich von religiösen Themen faszinieren lassen. Das ist ein Phänomen, das man auch im Markt der Streamingdienste beobachten kann. Wir haben das immer wieder thematisiert in dieser Sendung. Eine Edel-TV-Serie nach der nächsten mit Religionsbezug kommt auf den Markt. Und so wie diese TV-Anbieter Geld verdienen müssen, müssen ja auch Verlage Umsätze machen. Die rechnen offenbar damit, dass mit Religionsthemen so viele Bücher zu verkaufen sind, dass der Verlag davon leben kann. Und es gibt eben Autorinnen und Autoren, auch junge, die Religion offenbar so spannend finden, dass sie sich Wochen, Monate, Jahre damit auseinandersetzen und dann eben mehr oder weniger dicke Bücher schreiben. Und ohne dass ich die 4 Bücher, die ich mitgebracht habe, alle gleichermaßen spannend finde, mit einer Religionsbrille gelesen, sind sie alle spannend.
Dann schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Der älteste der 4 Romane ist im vergangenen Sommer erschienen. Liebe in Lourdes heißt er. Ein Roman von Sophie von Malzahn. Und im Titel wird schon klar, hier geht es auch um eine berühmte Marienwallfahrt. Was ist an diesem Roman besonders?
Besonders an Liebe in Lourdes und ganz anders ist vor allem die Sprache. Die kommt sehr, sehr jung daher, für meinen Geschmack manchmal bemüht jung. Erzählt wird, wie Cassandra, eine mitteljunge Frau, kranke und behinderte junge Menschen nach Lourdes begleitet, und zwar als Teil einer Pilgergruppe des Malteserordens. Diese Gruppe, die besteht vor allem aus Angehörigen alter Adelsfamilien und alle hoffen auf ein Wunder. Cassandra selbst, die ist geschieden und sich nicht sicher, ob sie selbst Kinder möchte. Sie verliebt sich in Lourdes und das Wunder verrate ich nicht. Mal losgelöst von der Liebesgeschichte ist dieses Buch ein Buch über die Begegnung mit dem Mysterium, über Erleuchtung. Das Buch lässt offen, warum Cassandra von diesem Lourdes-Fieber angesteckt. Auf jeden Fall macht sie eine erschütternde Erfahrung, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Und das wird ganz anders erzählt, als wir es womöglich kennen aus manch einer Predigt oder aus Bekenntnisliteratur. Und auch wenn mich diese Sprache nicht begeistert oder gar ins Herz getroffen hat, manch eine Leserin fand das sogar unerträglich, es ist ein ganz anderer Roman. Und zum Beispiel der Autor von Feinschwarz, dem theologischen Feuilleton im Netz, der war ganz begeistert. Also auf jeden Fall ein Phänomen, dieser Roman.
Sophie von Malzahn, Liebe in Lourdes, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wie übrigens auch das zweite Buch, das Sie mitgebracht haben, Stephanie de Velasco, Kein Teil der Welt. Was sagt dieses Buch über das Phänomen Religion im Roman?
Es zeigt, welche Wucht Religion haben kann und das auch hier erzählt in einer sehr zeitgenössischen Sprache. Kein Teil der Welt von Stephanie de Velasco, erschienen im Oktober, erzählt von einem Emanzipationsprozess, der sämtliche Fundamente der Protagonisten zum Einstürzen bringt. Er erzählt von jungen Menschen, die sich von den Zeugen Jehovas trennen. Dabei bekommen wir Einblick in eine verschlossene Welt, der wir im Bahnhof oder in Fußgängerzonen begegnen, wenn da der Wachturm verkauft wird. Eine Welt, von der wir aber ganz merkwürdig wenig wissen. Und das alleine schon spricht für diesen Roman. Und auch wenn das Fiktion ist und wenn ich nicht überprüfen kann, wie nah das an der Realität der Zeugen Jehovas ist, was ich da lese, Es ist einfach spannend, diesen Einblick zu bekommen. Zum Beispiel selbst wir hier in dieser Sendung, in einer Fachsendung, wann berichten wir schon mal über die Zeugen Jehovas? Es gibt kaum Einblick. Im Übrigen, die Kritikerin hier im Deutschlandfunk, im Büchermarkt, die war ausgesprochen begeistert von diesem Buch. Ich bin persönlich nicht so richtig reingekommen in das Buch, aber auch das sicher ein interessantes Beispiel für einen literarischen Text, in dem es darum geht, wie sich jemand von einer Religionsgemeinschaft befreit.
Kein Teil der Welt von Stefanie de Velasco. So, nach den jüngeren Autorinnen nun zu einem älteren Mann und zu einem ganz anderen Genre, zu Robert Harris, Der zweite Schlaf. Der Autor ist Brite und ausgesprochen erfolgreich mit seinen historischen Romanen. Wo und wann spielt sein jüngster Thriller?
Der ist angesiedelt in England und zwar einige hundert Jahre nach dem Untergang, der Apokalypse, die stattgefunden hat in den beginnenden 2020er Jahren, also von uns aus gesehen in naher Zukunft. Die Menschen allerdings in dieser weit entfernten Zukunft, die wissen nicht, wie wir, ihre Vorfahren, gelebt haben. Das ist die Konstruktion. Die Kirche, es gibt offenbar nur noch eine, nämlich die katholische, die tut alles dafür, dass die Menschen nichts erfahren davon, wie prägend einst für uns Technik und Wissenschaft im Alltag waren. Die Kirche will offenbar verhindern, dass sich ähnliche Katastrophen wiederholen. Sie meint es gut und zu diesem Zweck richtet sie ein System ein, das mittelalterlich anmutet. Aber davon erfahren wir beim Lesen nur ganz langsam etwas. Das macht den Thrill aus. Wir erfahren, wie jene Menschen in mehreren hundert Jahren, wie die ein bäuerlich-ärmlich frommes Leben führen, ohne Medizin, eng begleitet von Priestern. Die sterben früh und jung. Aber wir Leser wissen nicht genau, was zuvor in jener Untergangsphase passiert ist. Wir wissen nur, dass Staat und Kirche in der Zukunft nicht mehr getrennt sind, dass die Kirche quasi durchregiert und dass sie alle kapitalistischen Bestrebungen zu unterbinden versucht. Bloß keine neuerliche Katastrophe, das ist das Motto. Lieber sich einfinden in die apokalyptischen Zustände nach der Apokalypse, die theologisch gedeutet werden. Natürlich mit dem Buch der Offenbarung des Johannes, mit dem biblischen Buch. Auch die meisten Überlebenden im Roman wissen nichts Genaues, wie die alte Zivilisation zugrunde ging. Und jetzt kommt in diesem Roman ein Jungpriester daher, der rutscht rein in die Recherche und mit seinem kriminalistischen Blick erahnen wir, dass die Gründe mehrere gewesen sein könnte. Ein Atomkrieg, eine Antibiotikaresistenz, Klimawandel und Cyberkrieg und Ausbruch eines Vulkans oder von allem womöglich ein bisschen. Und die Kirche verbietet es aber, in dieser Vergangenheit zu forschen. Sie hat die Moral und sie hat die Macht. Sie möchte nicht zurück in jene Zeit, als die Kirche keine Macht hatte, aber die Moral, während der Staat Macht hatte und keine Moral. Das ist die kirchlich gepredigte Ideologie. Und ich finde das sehr spannend und geschickt gebaut. Das ist ein Thriller für den Zug oder für den Urlaub. Wenn jemand gut unterhalten wird, da wird nicht der Roman revolutioniert. Das ist schlicht und ergreifend gute Unterhaltung. Ein düsterer Blick in eine postapokalyptische Zeit, in der Staat und Kirche alles unterdrücken. Und das ist dann sozusagen das Ergebnis davon, abschließend zu diesem Roman. Es wird beschrieben, eine aus der Not geborene, reaktionäre, fromme, antiliberale, nationalistische, feudale Öko-Kirchendiktatur.
Robert Harris, Der zweite Schlaf, erschienen im Heine Verlag. Und jetzt zum Schluss. So viel haben Sie mir vorab verraten. Kommen wir zu Ihrem Favoriten, zu Sibylle Levitscharow, einer streitbaren, für manche auch mitunter umstrittenen Autorin. Was sagen Sie zu Ihrem jüngsten Roman? Sind Sie überzeugt?
Ausgesprochen, ja. Und gerade auch, weil dieser Roman etwas Sperriges hat, etwas Intellektuelles. Von oben, so heißt der Roman von Sibylle Levitscharow aus dem Herbst, aus der Vogelperspektive, blickt ein unbehauster Erzähler hinab auf sein eigenes Grab, auf Freunde und Nachbarn von früher. Er driftet durch den Himmel über Berlin, ist tot aber auch nicht ganz. Die Süddeutsche Zeitung hat Levitscharow als mit allen Wassern gewaschene Schleusenwärterin zwischen Diesseits und Jenseits bezeichnet. Ich finde, das trifft es wunderbar. Bei jeder Zeile habe ich gehofft, dass dieses Buch nicht enden möge. Und dann habe ich mich damit getröstet, dass es ja von ihr noch viel mehr zu lesen gibt. Von oben, ich habe es Weihnachten geschenkt bekommen. Das war für mich die Entdeckung des Jahres. Und interessant ist es, glaube ich, vor allem für solche Leser, die es literarisch mögen, die auf der Suche sind nach dem ganz ungewöhnlichen Buch und die offen sind für die ganz großen Themen des Lebens. Aber auch da, mehr will ich nicht verraten. Und falls sie das hört, könnte ich mir vorstellen, lade ich Sibylle Levitscharow jetzt und hier mit ein zu einem ausführlichen Gespräch in dieser Sendung und dann eben nicht nur über diesen Roman, der die Buchkritik durchaus spaltet, aber viele eben auch verzückt, mich inklusive.
Eine Einladung zum Interview live in der Sendung. Wir werden hören, was daraus wird. Vielen Dank, Andreas Mayen, für Ihre Leseeindrücke. Und alle Angaben zu den 4 vorgestellten Büchern finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag.